Gebdoriam riatim riataria camras shum riatretriam sim recriam. Jesus, ich danke dir, dass du in deiner Liebe für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du in deiner Liebe für uns so viel Gutes für uns vorbereitet hast, Herr. Gute Dinge, die wir in deiner Gegenwart empfangen dürfen. Und so lade ich dich auch ein, Herr, dass du heute ausgehst von dem Guten, was du hast. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mich leitest in dem, was ich sage. Ja, und dass wir erleben dürfen, wie du in unserer Mitte wirkst, wie du uns ausstattest, Herr, und wie du verherrlicht wirst in auch unserer Gemeinschaft heute Abend. Amen. Ich fange ja oft gern mit einer Frage an. Das zieht sich so durch bei mir. Nebenbei bemerkt, wenn es zu laut oder zu leise ist, müsst ihr es sagen. Dann muss ich wieder hintergehen. Ist okay? Okay. Aber das kann auch heißen, ich muss lauter machen. Okay. Und ich fange ja oft gern mit einer Frage an tatsächlich. Und meine heutige Frage ist, wie tröstet sich ein Kleinkind? Weiß das jemand von euch? Wie tröstet sich ein Kleinkind? Sehr gut, ja, sehr gut. Weil eigentlich ist es ein bisschen eine Fangfrage gewesen, weil so richtig selber trösten kann sich ein Kleinkind eigentlich gar nicht. Weil es eigentlich in der Regel, so denke ich, so war das bei mir, Gott sei Dank, dass man von den Eltern getröstet wird. Ja, wenn irgendwas ist oder auch wenn nichts ist. Also die sind ja öfters unzufrieden, habe ich mir sagen lassen. War ich sicherlich auch nicht anders damals. Und um Trost soll es heute im weitesten Sinne auch gehen. Die Bibel spricht viel über Trost. Gott selbst vergleicht sich auch in Jesaja 66, 13 mit einer tröstenden Mutter. Er sagt, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, ist ja auch verständlich. Wir wissen, Mann und Frau sind Ebenbild von Gott. Deswegen, dass er sich mit einer tröstenden Mutter vergleichen kann, leuchtet ein. In der Bibel gibt es viele Situationen, wo Leute getröstet wurden, wo tatsächlich Eltern oder wo nicht nur Eltern ihre Kinder getröstet haben, sondern auch andersrum sogar, dass Kinder ihre Eltern getröstet haben oder es zumindest versucht haben, Ehefrauen ihre Männer getröstet haben, Männer ihre Frauen, Brüder ihre Brüder, Schwestern ihre Geschwister, Freunde ihren Freund, Knechte im Auftrag ihres Herrn, wiederum einen anderen Herrn oder auch zu guter Letzt Christen einander. Ich habe mir zu allem auch Bibelstellen aufgeschrieben, das würde jetzt einen Rahmen sprengen, die ganzen Geschichten durchzugehen, wer es nachher haben will, kann gerne ein Foto von machen. Also Trost zieht sich durch die Bibel durch. Und ein Mann aus dem Alten Testament ist hingegangen und hat über seinen Sohn gesagt, geweissagt, prophezeit, dass das ein Sohn sein wird, der Trost geben wird. Dieser Mensch, der den Sohn hatte, heißt Lamech, 777 Jahre alt geworden, was echt eine coole Zahl ist, 777 Jahre alt, stark, ist auch von uns allen ein Vorfahre. Den kennen wir vielleicht nicht so gut, den Lamech, aber seinen Sohn kennen wir. Und zwar hat er seinen Sohn Noah genannt. Schon mal gehört? Ja, tatsächlich. Echt, oder? Ah, ja, das kann sein, ja. Das preist den Herrn. Und in Genesis 5, 28 heißt es dann, als Lamech 120 Jahre alt war, oder 182, Entschuldigung, so rum, zeugte er einen Sohn und nannte ihn Noah, indem er sprach, dieser wird uns Trost bringen in unserer Arbeit und in der Mühsal unserer Hände durch den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. Vorgeschichte ist uns, glaube ich, bekannt, das wird uns jetzt auch nochmal den Rahmen sprengen. Das hat Lamech gesagt über seinen Sohn Noah. Und es ist eigentlich, ich finde es irgendwie fast traurig, dass Lamech das gar nicht richtig mitbekommen hat, wie Noah dann Trost gespendet hat, weil was hat Noah gemacht, weiß es jemand so im Großen und Ganzen? Schon mal von Noah gehört? Was hat er gemacht, weiß es jemand? Ja, die Arche gebaut, ja, das war so vielleicht zu einfach, deswegen hat sich niemand getraut, weil ihr dachtet ihr jetzt, doch, es war schon die Arche, das ist alles gut. Und Noah war fertig mit dem Bau der Arche, als er 600 Jahre alt war, also dann kam dann die Flut. Und Lamech starb 595 Jahre nach Noahs Geburt. Und also er hat gesagt, okay, dieser, mein Sohn, der wird uns Trost bringen. Und er hat dann auch mitbekommen, wie Noah gebaut hat an der Arche. Ich gehe aus davon so etwa um die 100 Jahre rum, gehen die Deutungen 120 sagen einige wegen der Stelle, die davor steht, mit Genesis 6. Es kann tatsächlich sein, dass So, wobei ich nicht richtig weiß, weil es wird beschrieben, dass Noah hat mit 500 Jahren hat er Kinder bekommen und ich glaube danach wird beschrieben, wie er anfing, die Arche zu bauen. Das müsste man aber nochmal nachlesen. Aber um die 100 Jahre sind es auf jeden Fall, denke ich auch. Und so ist also Lamech aber 5 Jahre vorher leider gestorben, hat es gar nicht mitbekommen. Zusätzlich war es auch noch so, Jesus hat ja auch über Noah gepredigt und hat es so beschrieben, dass in den Tagen Noahs haben sie gegessen, getrunken, geheiratet, haben sich verheiraten lassen und es war also alles wie sonst auch. So, und eigentlich, was Lamech dann nur mitbekommen hat, ist, sein Sohn baut diesen Kasten, wie es heißt. Es gab ja noch keine Schiffe, deswegen heißt das Ding auch Kasten. Das gleiche hebräische Wort auch von dem Kästchen, in dem Mose dann, wo er dann seine Kreuzfahrt hatte. Preist den Herrn, dass er gerettet wurde. Aber jedenfalls, Lamech sieht es, dass sein Sohn das alles macht, aber er hat eigentlich nie erfahren, dass es einen Sinn ergeben hat, leider. Aber preist den Herrn, Noah hat es trotzdem gemacht. Noah hat trotzdem die Arche gebaut, auch wenn er nicht im Physischen vielleicht das gesehen hat, warum, aber weil er Gott vertraut hat und hat dann so ja auch eine Form von Rettung erlebt, also dass er wirklich das Leben seiner Familie und von sich selbst retten durfte. Was auch ein Bild natürlich ist, darauf, dass Jesus auch uns rettet, preist den Herrn, dass uns am Ende vom Tag nicht so geht wie den vielen Leuten, die da auf dem Erdball aufgrund ihrer Sünden dann weggewaschen wurden, sondern bei uns wurden die Sünden weggewaschen durch das Werk von Jesus am Kreuz. Und dafür sind wir dankbar, dass wir erlöst sind durch Jesus. Und das ist auch eigentlich schon mal der erste Trost natürlich und der wichtigste, der größte, den wir haben, das Evangelium. Ja, wir wissen, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. So heißt es im 2. Thessalonicher. Und es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Trost auch noch weiter in unserem christlichen Dasein, in unserem christlichen Alltag, sage ich mal, erleben. Da gibt der Herr uns viele Möglichkeiten, uns noch weiter zu trösten. Eins wissen wir, Römer 15,4, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Also das Wort Gottes ist uns ein Trost. Es gibt auch etwas anderes, was im Neuen Testament beschrieben wird, was uns Trost gibt. Ich fordere euch mal heraus und frage euch da auch noch, was könnt ihr euch vorstellen, was sind noch Möglichkeiten außer dem Wort Gottes, was uns tröstet, wie der Herr uns Christen tröstet? Das ging ganz schnell und ist korrekt. Der Heilige Geist, so sieht es nämlich aus, preist den Herrn dafür. Da sagt nämlich Jesus selbst, Johannes 14, Abvers 16, ich will euch den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dann erzählt er da weiter. Tatsächlich habe ich bei meinen Übersetzungen nur bei Luther das Wort Tröster gesehen. Vielen andere Übersetzungen sagen Beistand, Fürsprecher, Helfer, was in der Richtung. Aber wir wissen, dass dieser Beistand uns auch auf eine tröstende und ermutigende und auferbauende Weise auch beisteht, sage ich mal. Der Heilige Geist, wie gesagt, er baut uns auf, er ist uns als Beistand gegeben. Ich weiß, dass wenn ich allein daheim bin, ist der Heilige Geist da und ich kann mich auferbauen lassen von ihm. Auch hier im Gottesdienst baut uns der Heilige Geist auf. Aber es ist tatsächlich nicht in allen Gemeinden, die man so kennt, so verbreitet, auch mit dem Heiligen Geist, sagen wir mal, unterwegs zu sein. Und deswegen möchte ich gern mit euch zusammen ein spannendes Kapitel der Bibel eintauchen. 1. Korinther 14. Ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat. Also, ja, ich habe eigentlich mich immer geweigert, darüber was zu sagen, weil das Kapitel, worüber man am meisten versucht hat, schon mit mir zu diskutieren. Und ich habe auch manchmal diskutiert, was wir nicht sollen, komme ich gleich drauf. Es ist ein spannendes Kapitel. Im Wesentlichen geht es hauptsächlich um zwei Geistesgaben, um Weissagung und Sprachengebet. Und auch konkret darum, wie wir sie auch im Gottesdienst einsetzen können. So, und es ist so eine Stelle, an der sich die unterschiedlichen Denominationen, die unterschiedlichen christlichen Bewegungen tatsächlich stark unterscheiden voneinander. Der eine liest daraus, hey, so wie ich lese daraus, es ist eine Werbung für Sprachengebet und Weissagung. Man kann aber auch rauslesen, boah, manche lesen sogar raus, dass man gar nicht in Sprachen beten soll im Gottesdienst. Solche Dinge kann man da rauslesen. Wir gehen diese Verse auch durch, wo das herkommt. Ich weiß, dass wir hier in der Gemeinde zusammen in Sprachen beten. Deswegen kann man sich jetzt fragen, warum lehre ich dann darüber auch noch? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir bei dem, was wir tun, auch uns sicher sein können, dass es gut ist, dass es von Gott gegeben ist. Und dass wir zum anderen, weil davon bin ich überzeugt, dass das Wirken des Heiligen Geistes auch bei uns zunehmen wird, gleichzeitig die Erweckung in der Stadt auch zunehmen wird. Mehr Christen heißt mehr unterschiedliche Glieder und wir Christen sind einfach unterschiedlich, auch so wie ich jetzt hier gleich 1. Korinther 14 auslege, vielleicht tut es nicht mal jeder von uns jetzt hier ins Detail gleich auslegen. Und ich glaube, dass früher oder später kommen Leute auch auf uns zu, ich habe das oft erlebt, und sagen so nach Motto, ist es überhaupt gut, ist es überhaupt richtig, auch im Gottesdienst beispielsweise in Sprachen zu beten. Und um da einfach sich nicht verwirren zu lassen, nicht irgendwie zu zweifeln dann, auch an dem, was wir tun, möchte ich da gerne ein bisschen drüber reden. Mir ist aber auch wichtig, ich erzähle es jetzt nicht, damit wir uns irgendwie auf eine Diskussion oder so vorbereiten. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, anderen Christen zu sagen, ey, warum betet ihr nicht in Sprachen oder so. Ich glaube, wenn jemand von den Früchten des Geistes mal gekostet hat, wenn jemand das mal geschmeckt hat, und die Früchte des Geistes schmecken ja gut, wenn jemand geschmeckt hat, auch vom Sprachengebet beispielsweise, von Weissagung, dann glaube ich, muss ich ihn davon nicht überzeugen, dann muss ich es ihm nicht aufobjektieren, sondern dann wird er selber da scharf drauf. So. Deswegen ist es nicht unser Auftrag, das irgendwie zu verteidigen oder so. Wir stehen in erster Linie hinter Jesus und wir nehmen die Geschenke an, die er uns auch irgendwie seinem Geist gibt, aber wir tun dafür nicht irgendwie ja, Anwalt spielen oder sonst wie. Das ist mir auch wichtig dazu zu sagen. Wer also heute eine Bibel dabei hat, es würde sich fast sogar lohnen, die aufzuschlagen in 1. Korinther 14, weil wir uns dort einiges bewegen. Ich versuche mich trotzdem auch da kurz zu halten. Es ist ein langes Kapitel mit vielen oder mit intensiven und Aussagen da drin. Und was ich einfach vorab schon mal echt interessant finde, 1. Korinther 14, wenn wir richtig rechnen, kommt nach 1. Korinther 13 unmittelbar. Und das ist interessant. Paulus hat dieses Kapitel, wo heute viel darüber diskutiert wird, in dem Brief an die Korinther absichtlich ziemlich gegen Ende des Briefes positioniert und hat unmittelbar davor, 1. Korinther 13, weiß jemand, was da steht, bevor ich das jetzt sage? Liebe, genau. Da sagt er erstmal, bevor jetzt hier Geistesgaben und so und Weissagen oder Sprachen beten, ja, nein, wie und immer, sagt er erstmal, also das Wichtigste ist erstmal Liebe. Und da sagt er auch in 1. Korinther 13,8, die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird ein Ende nehmen. Die Zungenreden werden aufhören, die Erkenntnis wird ein Ende haben. Das sagt er schon mal vorab, dass die Liebe erstmal wichtiger ist. Und dann in 1. Korinther 14, wo er einsteigt, kommt die Liebe auch gleich schon mal nochmal, dass ganz sicher ist, dass wir die Liebe nicht vergessen bei dem Ganzen. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Und das wird in 1. Korinther 14, wenn du es auch mal ganz am Stück liest, ist es so schon so das, was wir rauslesen. Paulus möchte vor allem in dem Kontext Werbung machen für prophetisches Reden im Gottesdienst und sagt aber trotzdem gleichzeitig, hey, bemüht euch um die Gaben des Geistes, also dass wir auch um die anderen Geistesgaben auch bemüht sein sollen. Und dann sagt er, dann geht's los in Vers 2, wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse. Und auch bei dieser Stelle kann man, da fängt es jetzt dann bei manchen dann schon an, da kann man das jetzt lesen und denken, oh schade, ich verstehe ja gar nicht, was ich bete. Das kann man denken als Mensch. Man kann aber auch denken, also es geht jetzt auch erstmal um noch nicht ausgelegtes Sprachengebet, kommen wir nachher auf Auslegung, aber an sich finde ich es eigentlich echt stark und übernatürlich, dass wir von Gott eine Möglichkeit bekommen haben zu beten, wo niemand abhören kann, sage ich mal, die ist absolut abhörsicher. Ja, die Menschen, die Dinge entwickeln, haben erst 1994 HTTPS entwickelt, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, das ist für verschlüsselte Webseiten, Aber unser Herr hat uns schon eine Möglichkeit gegeben, sicher zu beten, abhörsicher zu beten, schon seit 2000 Jahren. So, das ist wirklich komplett sicher. Also ich finde das prinzipiell eine starke Sache. Das ist das Erste, was wir rausnehmen über Sprachengebet. Erstmal an sich, bevor es irgendwie um Auslegung oder so geht, ist es erstmal, ja, sind es Geheimnisse. Das ist einfach ein Fakt. Und dann spricht er weiter, wer weiß sagt, redet für Menschen und erbaut die Gemeinde. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Und da lesen wir jetzt auch zweierlei Verheißungen raus. Das eine ist, beim Sprachengebet erstmal, da sagt er nicht, das ist relevant oder so, sondern er sagt, wir bauen uns selbst. Das ist schon mal gut. Und das ist was wir, glaube ich, auch alle oder die meisten, die ich hier sehe und kenne, auch erleben, wenn ich daheim sitze, eine Andacht schreibe und ich merke, boah, irgendwie, ich komme da gerade nicht voran, dann bete ich gerne in Sprachen, weil dann habe ich weniger so meine eigenen Gedanken, die so wirrwarr sind, und dann ja, komme ich da besser hinein in das, was Gott mir sagen möchte. Oder auf der Arbeit beispielsweise in Sprachen zu beten, wenn die Möglichkeit da ist, ist auch eine gute Sache. So, Sprachengebet erbaut uns selbst. Und dann kommen Weissagungen, erbaut die Gemeinde. Das ist auch klar, denke ich. Also wenn viele, so ziemlich alle, denke ich, haben hier schon einige prophetische Worte auch empfangen, denke ich auch zurück. Beispielsweise hatte ich, als ich angefangen habe, über Befreiungen zu beten, also was suchtartiges Verhalten angeht, da hatte niemand bisher davon gewusst, und dann hatte aber schon vor einem Jahr hatte Harald da eine Prophetie mir gegeben, dass ich in diesen Dienst reinkommen soll. Und da habe ich hier noch gar nicht darüber gepredigt. Also sowas, einfach was mich dann bestätigt, was uns Bestätigung gibt, ganz klar, Weissagung, erbaut die Gemeinde. Dann in Vers 5 sagt er, und das ist wichtig, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Auch hier eine Stelle, die gucken wir uns mal genauer an, da sagt Paulus nicht, Sprachengebet ist nichts und nur Weissagung ist was, sondern er sagt halt, Weissagung empfindet er als wichtiger im Gottesdienst als unausgelegtes Sprachengebet. Das ist, was Paulus hier im Endeffekt schreibt. Und so finde ich Weissagung und Sprachengebet, alles drei finde ich eine gute Sache. Alles drei deshalb, weil beim Sprachengebet eventuell auch noch eine Auslegung dazu kommt. Alles Dinge, die Paulus hier beschreibt. Und dann, da werde ich jetzt nicht jeden Vers durchgehen, weil das wird sonst dauert sonst länger, aber dann in Versen 6 bis 11 gibt Paulus einige Beispiele, wie es ist, wenn man Sprachengebet hört, aber man versteht es ja nicht, dass das beispielsweise ist wie ein Instrument, was so spielt, dass man die Töne gar nicht versteht, oder eine Posaune, die zum Kampf bläst, ohne dass man mit einem undeutlichen Ton, sodass niemand weiß, dass es losgeht. Und dann sagt er aber trotz all dem, ab Vers 18, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Sprachen. Und das ist auch so ein Vers, als ich den das erste Mal so gelesen habe, habe ich auch gedacht, boah, krass, okay. Also 5 im Vergleich zu 10.000 ist ja irgendwie schon ein krasser Vergleich. Also die Mathematiker würden das jetzt natürlich kürzen und sagen 1 zu 2.000 so. Also aber so vom Verhältnis her echt ein großer Unterschied. Wobei ich es auch interessant finde, Paulus tut dann auch noch mal was später zitieren aus Jesaja 28. Und wenn wir in Jesaja 28 reingehen, vielleicht kennt ihr die Stelle, Jesaja 28, 10 ist eine Stelle, da kann man deuten, dass da Sprachengebet angedeutet wird. In vielen Übersetzungen steht da, sie sagen, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, jetzt verzeiht mir, falls ich das nicht richtig lese, sie sagen, Zala, 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 Za, Kala, Kala, Ka, Ka, Kala, Ka, hier ein wenig, da ein wenig. Ja, Gott wird mit stammelnder Lippe und mit fremder Zunge reden zu diesem Volk. Das heißt in Jesaja 28, Vers 10, wenn ihr Schlachterübersetzung oder Mengenübersetzung habt, vielleicht noch ein paar andere, dann steht da, versuchen die das irgendwie zu deuten, Aber mir gefällt diese unverständliche Version, weil die so, mein Sprachengebet hört sich zwar anders an, aber ich kann das irgendwie voll nachvollziehen und finde deswegen das lustig, dass es so im Wort Gottes drinsteht. Und jedenfalls aber, wenn ich sowas lese, zala, zala, kala, kala, und dann Paulus sagt, lieber 5 Worte im Verstand als 10.000 Sprachen, da habe ich mich auch die Frage gestellt, wie viel sind denn 10.000 Worte in Sprachen? Also weil ich zum Beispiel, einfach aus Nähkästchen, ich höre auch teilweise polnischen Lobpreis, hatte den Hintergrund, ich habe damals immer deutschen und englischen Lobpreis gehört und hatte dann einfach gemerkt, wenn ich zum Kundentermin gefahren bin, dass ich da wegen den guten Texten sehr berührt war, habe ich mir die Tränen aus dem Gesicht gewischt und dann habe ich gesagt, okay, ich höre trotzdem gute Musik, aber halt polnischen Lobpreis, da verstehe ich es nicht. Aber dann dachte ich, oh, ich kann ja nichts anhören, was ich nicht verstehe. Ne? Und dann habe ich mir den Text in einem Übersetzungsprogramm im Internet übersetzt, dann habe ich verstanden, was es heißt und dann habe ich den polnischen Lobpreis wieder gehört und dann habe ich wieder angefangen zu weinen tatsächlich. Es ist wirklich eine wahre Geschichte, es ist echt krass. Als ich gestern mit meinem Bruder Elias in der Gegend rumgefahren bin und polnischer Lobpreis lief, der hat es gar nicht gewundert irgendwie, keine Ahnung. Der ist schon auf alles vorbereitet, egal. Und was mir aber da auffällt, bei polnischen Sprache, die spreche ich nicht, wenn die dann einen Satz sagen, dann weiß ich nicht, waren es jetzt 3 Worte, waren es jetzt ein Wort, waren es 5 Worte, versteht ihr? Und wenn ich jetzt zu einem polnisch sprechenden Menschen sage, keine Ahnung, Steuerrechtsfachangestellter, dann weißt du auch nicht, sind das jetzt 5 Worte, ist das jetzt 1? Und so ist das, was Paulus hier auch sagt, mit den 5 Worten im Vergleich zu 10.000, ist jetzt nicht wirklich als Formel zu sehen, weil niemand weiß am Ende, wenn ich einen Satz, also wenn ich kurz in Sprachen rede, ist es dann ein Wort, sind es schon 10.000, niemand weiß es, aber Paulus will hiermit, er weiß es ja auch nicht, will hiermit im Endeffekt ein Bild einfach geben, dass er findet, dass Weissagung einfach einen hohen Stellenwert haben soll im Gottesdienst oder in der gemeindlichen Versammlung. Darum geht es also nicht um irgendwie was wir jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen sollen, das auf keinen Fall. Trotzdem hat Paulus in den Versen, die wir bisher gelesen haben, auch schon angesprochen, dass Sprachengebet an sich eine gute Sache ist, weil er ja auch sagt, es erbaut uns und so weiter, also denjenigen, der spricht. Und dann ab Vers 27 sagt er, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen es beurteilen. Das hier sind diese Verse, mit denen dann manche auch deuten, okay, dann beten wir nicht in Sprachen im Gottesdienst. Für mich ist wichtig, dass wir das, was Paulus hier sagt, was in der Bibel steht, dass wir es im Kontext lesen, dass wir auch verstehen, an wen er das schreibt, weil Paulus schreibt hier im Korintherbrief immer von einer bestimmten Form, sage ich mal, vom Sprachenbeten oder von dem, wie man es praktiziert, und zwar immer davon, wie jemand vor der Gemeinde es spricht. Deswegen auch dieser Vergleich, Propheten höchstens 2, 3, Sprachenbete auch höchstens 2, 3, weil es um Leute geht, die was vor der Gemeinde, ich sag mal, vortragen, und dementsprechend, das kann ich auch nachvollziehen, wenn da jetzt, also wir haben das ja auch manchmal, dass jemand in Sprachen betet, aber man wird jetzt auch nicht hingehen und wenn jemand ganz lange in Sprachen betet und niemand hat eine Deutung, das machen wir ja auch nicht, dass wir dann 3 Stunden warten oder so. Das ist das, was Paulus hier anspricht, die Form von jemand trägt was vor, sage ich mal, und deswegen auch begrenzt auf 2, 3. Was Paulus eben nicht anspricht in 1. Korinther, gerade 1. Korinther 14, ist gerade dieses gemeinsame Sprachenbeten. Paulus schreibt nämlich an eine Gemeinde, wenn wir mal die anderen Kapitel auch mal lesen, dann merken wir, okay, in der Gemeinde der Korinther ist nicht alles in bester Ordnung zu dem Zeitpunkt. Also unter anderem gibt es da eine Geschichte, dass da einer mit der Frau von seinem Vater in ein Verhältnis eingeht, und was aber für diesen Kontext relevanter ist, wir wissen, dass in der Gemeinde zu dem Zeitpunkt Spaltungen geherrscht haben. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, der andere zu Christus. Also ganz komisch, irgendwie gespaltene Gemeinde in sich. Und er kommt ja gar nicht dazu zu reden, wie man auch im Geist eine Einheit beten kann. Man muss erstmal für Ordnung sorgen bei den Korinthern. Und deswegen deute ich für mich persönlich da auch raus, weil er jetzt hier darüber nicht spricht, dass aber eine Gemeinde, die in Einheit ist, im Gegensatz zu den Korinthern hier, sehr wohl auch zusammen in Sprachen beten kann. Wir wissen auch, Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, er wünschte sich ja, dass ihr alle in Sprachen betet. Das heißt, da haben auch nicht alle, vermutlich auch nicht der Großteil, in Sprachen beten können. Aber wenn man in Sprachen beten kann und es ist was Gutes, was Gott uns gegeben hat, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das auch zusammen tun können. Und das ist, auch wenn es erstmal jeden Einzelnen erbaut, dann ist, wenn man das rechnet, trotzdem ja jeder erbaut. Versteht ihr, wie ich meine? So, und hey, wie wir es oft erleben, wenn dann auch noch eine Auslegung kommt, jemand hat ein Bild dann auf einmal oder ein Wort, das deute ich unter anderem als Auslegung. Da gehen, ja, das kann man so oder so deuten. Auf jeden Fall, wenn der Geist Gottes dann auch noch wirkt zusätzlich und man auch was im Verstand dann in dieser Zeit, also was Verständliches dann bekommt, was jemand dann mitteilt, dann preist den Herrn umso besser. Also deswegen bin ich da einfach ermutigt, auch in Sprachen zu beten, ja daheim sowieso, aber auch im Gottesdienst so. Und wenn jetzt jemand diese Argumentation oder dieses durch die Verse springen jetzt zu komplex war oder du dir nicht mehr alles merken konntest, dann merkt ihr das Ende, was Paulus sagt bei Ende des Kapitels. Ich weiß, es war jetzt sehr recht theologisch, ich weiß, aber sonst merkt ihr Verse 39 und 40. Du kannst es sonst auch, wenn du deine Bibel suchst, einfach 1. Korinther 15 suchen und dann die Verse, die davor stehen. Da fasst Paulus es gut zusammen. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und ich denke, wenn es läuft wie bei uns beispielsweise, ja, dass wir nach den Geistesgaben streben und dass wir auch das Beten in Sprachen nicht verhindern, aber alles läuft ordentlich ab, sage ich mal, dann ist es vollkommen biblisch und eine gute Sache. Ich möchte dich im Endeffekt einfach dazu ermutigen, dich weiter auszustrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes, auch nach den einzelnen Gaben, die der Heilige Geist hat. Ja, es gibt auch mehr als Sprachengebet beispielsweise. Und ich weiß, dass diese Dinge, die Gottes Geist uns gibt, das hat immer auch was mit Glauben zu tun, natürlich, die in Empfang zu nehmen, die auszuleben. Es ist wie bei Noah, der hat eine Arche gebaut, ohne eigentlich zu wissen, was mache ich hier. Ja, so wie wir vielleicht in Sprachen beten, ohne zu wissen, was spreche ich hier. Das sind ja Geheimnisse im Geist. Aber wir wissen, Hebräer 11,7 bei Noah, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Gott hat Noah dann Rettung geschenkt in diesem Fall, weil er trotz dem, was er nicht gesehen hat, was das hier soll, er hat geglaubt und hat es getan. Und so ist es auch ein Zeichen von Glauben, wenn wir beispielsweise in Sprachen beten, weil wenn ich für jemanden im Verstand bete, dann brauche ich auch schon Glauben. Also beispielsweise, er ist krank und ich sehe die Krankheit, aber ich bete, dann brauche ich Glauben. Aber wenn ich bete für mich einfach so oder für jemanden in Sprachen, dann weiß ich nicht mal, was ich sage. Aber auch da, wenn ich Glauben habe, kann ich das machen, weil ich weiß, ich glaube, dass der Heilige Geist sehr wohl wissen wird, was gut gerade ist zu sagen. Ja? Also vor allem für Leute wie mich, die wirklich ihre paar tausend Worte am Tag ganz schnell zusammen haben als Kaufmann, da ist es ganz gut eigentlich, wenn ich immer wieder mal auch daheim, manchmal rede ich auch den Herrn so mit richtig nicht so wichtigen Sachen eigentlich voll, so die mir gerade durch den Kopf gehen, und dann denke ich mir, bet mal in Sprachen, wenn du jetzt eh gerade Zeit hast, deinen Mund zu benutzen, dann sprich doch, was der Geist sprechen will. Und was auch interessant ist, ich habe eine Stelle gefunden, Jesaja 58, 13, da geht es eigentlich um den Sabbat, nochmal ein anderes Thema prinzipiell, aber da wird beschrieben, dass wir nicht eitle Worte reden sollen oder nichtige Worte. Und in der englischen Übersetzung finde ich es richtig stark, was es da heißt. Verzeiht, falls ich nicht vollkommen richtig das pronounce. In der New King James Version heißt es in Jesaja 58, 13, If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your own pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Also auf gut Deutsch, wir ehren den Herrn damit, nicht unsere eigenen Worte zu sprechen. Finde ich eine ganz interessante Stelle so. Und so denke ich auch, wenn wir Gott vertrauen, dass ja auch dieses Sprachgebiet ist was Gutes, dann ehren wir ihn auch, können wir ihn damit ehren, wenn wir ihm diese Dinge auch zusprechen, in der verschlüsselten Form des Sprachengebets, die eben nicht unsere eigenen Worte sind. Das zum einen, um den Hintergrund nochmal zu wissen, was Sprachenrede angeht, auch im Gottesdienst, daher wollte ich das heute ansprechen. Zum anderen aber auch, denke ich, dass, ob es Sprachengebet ist, ob es Weissagung ist, ob es andere Dinge sind, die im Geist, wie der Geist Gottes uns schenkt, ich weiß, dass wir einen Gott haben, der gerne gibt, der gerne schenkt. Und ich habe heute jetzt nicht viel praktische, nahezu keine Beispiele bringen können. Mir ist auch selbst mit dem Ofer nichts eingefallen, was jetzt da passend wäre. Aber der praktische Teil ist jetzt. Weil ich sage, wenn du heute hier sitzt, ich weiß, es sind nicht so extrem viele Leute da, aber dass du heute da bist, wusste der Herr. So, und das wusste er auch, bevor er mir gesagt hat, worum es heute geht. Wenn du heute hier bist, dann kann es sein, du sagst, ja, ich bete nicht bisher vielleicht nicht in Sprachen oder ich erlebe nicht so die Weissagung oder andere Geistesgaben. Vielleicht sagst du auch, ja, das ist so, aber es ist okay. Dann, wie es dir genehm ist, der Heilige Geist ist ein Gentleman, wird sich ja nicht aufdrängen, da wird niemand auf einmal gegen seinen Willen irgendwas, ja, Gott hat uns einen freien Willen überlassen. Aber wenn du heute hier bist oder du hörst es im Nachgang und du sagst, ich, beispielsweise ich bete noch nicht in Sprachen oder ich habe diese oder jene Geistesgabe, die ich mal gelesen habe, noch nicht, die führe ich noch nicht aus, die fehlt mir irgendwie noch. Dann möchte ich dir zusprechen, was Jesus sagt. Jesus selbst hat gesagt, wenn wir unseren Vater bitten um ein Brot, dann wird uns der Vater keinen Stein geben. Wenn wir unseren Vater bitten um einen Fisch, kriegen wir keine Schlange serviert. Und wenn wir unseren Vater bitten um ein Ei, kriegen wir keinen Skorpion. Und dann im Lukas-Evangelium sagt Jesus danach, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und da lesen wir auch raus, aus was für einem Gleichnis heraus Jesus den Heiligen Geist nimmt, ja, wie ein Vater seinem Sohn etwas gibt. Also wie ein Vater aus Liebe seinen Sohn versorgt mit guten Gaben, so möchte Gott uns versorgen mit den Gaben des Geistes und mit dem Heiligen Geist im Endeffekt. Was mich ermutigt ist, als letzte Bibelstelle für heute, Apostelgeschichte 19, Vers 6, da heißt es, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Ich finde diese Stelle richtig stark, vor allem wenn wir den Hintergrund wissen, Paulus war ja beim Pfingstwunder mit den feurigen Zungen, da war er nicht am Start, da war er nicht dabei. Ja, das liest chronologisch in der Apostelgeschichte, er hat sich erst später zum Herrn bekehrt, aber wir wissen auch die Leute, die nicht beim Pfingstwunder mit den Feuerzungen dabei waren, ich war übrigens auch nicht dabei, so wie ihr, auch wir haben den gleichen Heiligen Geist empfangen. Und auch hier, Paulus, okay, er lebt trotzdem mit dem Heiligen Geist und was er erlebt, er legt Leuten die Hände auf, der Heilige Geist kommt auf sie. Interessant, in der Stelle, da steht gar nicht mal, dass er gebetet hätte. Also der Heilige Geist ist einfach so ready, dass wenn wir ready sind, dass er uns erfüllen möchte. Und dann wird ja auch nicht dann wird ja auch gleich weiter gesagt, hey, okay, die haben auch in Sprachen geredet und geweissagt. Das Wort Gottes spricht uns zu, dass wir eben diese Gaben des Geistes in Empfang nehmen dürfen. Und da müssen wir nicht warten auf irgendein Special Event, auf irgendeinen besonderen Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wenn wir uns danach ausstrecken und es ja von ihm erbitten, denke ich, dass er wie ein guter Vater uns gute Gaben geben wird. Und deswegen möchte ich gerne den Raum geben, wenn jemand sagt, ob es jetzt Sprachengebet ist, ob es Weissagung ist, ob es irgendwas ist, wo du sagst, hey, Gaben des Geistes, die du noch nicht hast, wo du noch drauf wartest irgendwie, vielleicht hast du auch schon mal für gebetet, wie auch immer, und du sagst, dir fehlt es und du möchtest es empfangen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du deine Hand hebst, falls es dich betrifft. Dann würden wir nämlich gerne für dich beten, wenn du Geistesgaben empfangen möchtest, die du noch nicht hast. Gibt es da jemanden in unseren Reihen? Mhm. Oder sonst stehen die mal auf vielleicht, genau. Gerne, genau. Dann würden wir nämlich für euch, genau, auch, je nachdem wie viel das jetzt sind, fände ich es nämlich gut, dass diejenigen, die um euch rumsitzen, kurz abfragen, worum es geht oder was für eine Gabe, und dass wir dann euch die Hände auflegen und für euch beten, den Rest, davon bin ich überzeugt, wird der Heilige Geist selber tun, weil, genau, also wir lesen, was das Wort Gottes uns sagt. Genau, dass wir deswegen gerne zu den Leuten hingehen, ist es auch für euch, ja, voll gut, euch die Hände auflegen und beten um Ausgießung des Geistes, um die entsprechenden Gaben.